Das Buch Daniel, Nummer 29. Belsatzars Gastmahl und die prophetische Stunde, Enthüllung des Sonntagsgesetzes, des Falls Babylons und der letzten Krise.
Belsatzars Gastmahl identifiziert die Stunde des Sonntagsgesetzes, legt den Schwerpunkt jedoch auf das Gericht über das republikanische Horn. Nebukadnezars goldenes Bild in Daniel, Kapitel 3, stellt dieselbe Geschichte in den Kontext von Gottes treuem Volk, das dann als Banner erhoben wird. Daniel, Kapitel 6, behandelt dieselbe Linie, richtet den Blick jedoch auf die Rolle des protestantischen Horns. Belsatzar repräsentiert den Staat, und er rief tausend seiner Fürsten.
König Belsatzar veranstaltete ein großes Fest für tausend seiner Fürsten und trank Wein vor den tausend. Belsatzar befahl, während er den Wein kostete, die goldenen und silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebuchadnezzar aus dem Tempel in Jerusalem genommen hatte, damit der König und seine Fürsten, seine Frauen und seine Konkubinen daraus trinken könnten. Da brachte man die goldenen Gefäße, die aus dem Tempel, dem Hause Gottes, in Jerusalem genommen worden waren, und der König und seine Fürsten, seine Frauen und seine Konkubinen tranken daraus. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, aus Eisen, aus Holz und aus Stein. In derselben Stunde kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben gegenüber dem Leuchter auf den Putz der Wand des königlichen Palastes, und der König sah den Teil der Hand, der schrieb. Daniel 5,1-5.
Die Zahl 10 steht für den Drachen, und 100 und 1000 sind lediglich eine Vergrößerung desselben Symbols. In Kapitel 6 treiben 120 das betrügerische Gesetz voran, und 120 ist ein Symbol für Priester. Im Sinne von Zeile auf Zeile veranschaulicht Belsatzars Festmahl das Gericht über eine korrumpierte Staatskunst und das Gericht über ein korrumpiertes Kirchenwesen. Belsatzar war vom babylonischen Wein betrunken und beschloss dann, die heiligen Gefäße des Tempels Gottes in Jerusalem zu entweihen.
Der Prophet sagt, ich sah einen anderen Engel vom Himmel herabkommen, der große Macht hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit mächtiger Stimme, Babylon, die Große, ist gefallen, und ist zur Behausung der Dämonen geworden, Offenbarung 18,1-2. Dies ist dieselbe Botschaft, die vom zweiten Engel gegeben wurde. Babylon ist gefallen, weil sie alle Völker vom Wein des Zornes ihrer Hurerei hat trinken lassen, Offenbarung 14,8. Was ist dieser Wein? Ihre falschen Lehren. Sie hat der Welt einen falschen Sabbat anstelle des Sabbats des vierten Gebots gegeben und die Lüge wiederholt, die Satan zuerst Eva in Eden sagte, die natürliche Unsterblichkeit der Seele. Viele verwandte Irrtümer hat sie weit und breit verbreitet, indem sie als leeren Menschengebote lehrt, Matthäus 15,9. Selected Messages, Band 2, 118.
Der Wein, den Belsatzar trank, war der Götzensabbat des Papsttums, denn das Fest repräsentierte die prophetische Stunde des Sonntagsgesetzes. Die Gefäße des Heiligtums, die er in den Festsaal brachte, repräsentierten nicht nur Rebellion gegen Gott, sondern heilige Gefäße repräsentieren auch Gottes Volk, denn das Wörtliche repräsentiert das Geistliche, und Menschen sind Gefäße.
Dennoch steht der Grund Gottes fest, mit diesem Siegel, der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen Christi nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur Gefäße aus Gold und Silber, sondern auch aus Holz und Ton, und die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, zum Gebrauch des Herrn tauglich und zu jedem guten Werk bereit. 2. Timotheus 2, 19-21.
Mitten in der Entweihung des Volkes Gottes durch erzwungene Sonntagsanbetung verkündet die feurige Schrift Belsatzars Untergang.
In derselben Stunde erschienen Finger einer Menschenhand und schrieben gegenüber dem Leuchter auf den Putz der Wand des königlichen Palastes, und der König sah die Hand, die schrieb. Da veränderte sich die Miene des Königs, und seine Gedanken beunruhigten ihn, so dass seine Hüften schwach wurden und seine Knie gegeneinander schlugen. Der König rief laut, man solle die Sterndeuter, die Chaldäer und die Wahrsager hereinbringen. Und der König sprach zu den Weisen von Babylon, wer diese Schrift liest und mir ihre Deutung mitteilt, soll mit Purpur bekleidet werden, eine goldene Kette um den Hals erhalten und der dritte Herrscher im Königreich sein. Daniel 5,5-7.
Historisch wird die Passage so verstanden, dass Belsazars Vater den politischen Thron Belsazar überlassen hatte, und aus diesem Grund konnte dessen Sohn als beste Belohnung für die Deutung der Handschrift nur die Stellung des dritten Herrschers anbieten. Im Vorfeld des Sonntagsgesetzes in den Vereinigten Staaten wird die politische Führung der religiösen Führung untergeordnet sein, die daran arbeiten wird, eine neue Form der Anbetung einzuführen. Das Bild des Tieres steht für die Verbindung von Kirche und Staat, wobei die Kirche diese Beziehung kontrolliert, und beim Sonntagsgesetz war Belsazar der politische König und symbolisierte damit den Staat, doch er war der religiösen Autorität seines Vaters nur als Zweiter im Kommando untergeordnet. Das Beste, was er Daniel anbieten konnte, war, ihn zum dritten Herrscher zu machen.
Als die frühe Kirche durch die Abkehr von der Einfachheit des Evangeliums und die Annahme heidnischer Riten und Bräuche verdorben wurde, verlor sie den Geist und die Kraft Gottes, und um die Gewissen der Menschen zu beherrschen, suchte sie die Unterstützung der weltlichen Macht. Die Folge war das Papsttum, eine Kirche, die die Macht des Staates kontrollierte und sie zur Förderung ihrer eigenen Ziele einsetzte, besonders zur Bestrafung von Ketzerei. Damit die Vereinigten Staaten ein Bild des Tieres bilden können, muss die religiöse Macht die weltliche Regierung derart beherrschen, dass die Autorität des Staates ebenfalls von der Kirche eingesetzt wird, um ihre eigenen Ziele durchzusetzen. Die Durchsetzung der Sonntagsheiligung seitens der protestantischen Kirchen ist die Durchsetzung der Anbetung des Papsttums, des Tieres. Diejenigen, die, die Forderungen des vierten Gebots verstehend, sich dafür entscheiden, den falschen statt des wahren Sabbats zu halten, zollen damit jener Macht Huldigung, durch die allein es geboten wird. Doch gerade durch den Akt, eine religiöse Pflicht mit weltlicher Macht durchzusetzen, würden die Kirchen selbst ein Bild des Tieres bilden. Folglich wäre die Durchsetzung der Sonntagsheiligung in den Vereinigten Staaten eine Durchsetzung der Anbetung des Tieres und seines Bildes. Der große Kampf, 443, 448, 449.
In einer Krise offenbart sich der Charakter, und die geheimnisvolle Botschaft an der Wand löste in Belsazars Erleben eine Krise aus und markierte das Ende seines Königreichs. Damit wurde das Ende des Königreichs des Tieres aus der Erde symbolisiert. Belsazar starb noch in derselben Nacht, das steht für das Sonntagsgesetz. Beim Sonntagsgesetz werden die Vereinigten Staaten als das sechste Königreich der biblischen Prophetie gestürzt, doch die Vereinigten Staaten gehen unmittelbar in die Rolle des führenden Königs unter den zehn Königen über. Die zehn Könige sind das siebte Königreich der biblischen Prophetie, und sie willigen sofort ein, ihr siebtes Königreich dem Tier zu übergeben.
Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seinen Willen zu erfüllen, eines Sinnes zu sein und ihr Reich dem Tier zu übergeben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Offenbarung 17,17.
Die letzten Ereignisse verlaufen rasch, und der Übergang vom sechsten Königreich zum siebten und dann zum achten geht schnell vonstatten, denn die Welt befindet sich dann in einer großen Krise. Der Sturz des Tieres aus der Erde versetzt Belsazar in Furcht, und als der führende König der zehn Könige steht er für die Furcht, die alle Könige der Erde beim Sturz der Vereinigten Staaten erleben werden. Im 11. Kapitel der Offenbarung ist die Stunde, in der die Handschrift an der Wand erscheint, die Stunde des großen Erdbebens. An diesem Punkt werden drei Symbole des Islam markiert, und der Islam ist es, der die Könige in den letzten Tagen in Furcht versetzt.
Denn siehe, die Könige versammelten sich, sie zogen gemeinsam vorüber. Sie sahen es, da staunten sie, sie wurden bestürzt und eilten davon. Furcht ergriff sie dort, und Schmerz, wie der einer Gebärenden. Du zerbrichst die Schiffe von Tarschisch durch einen Ostwind. Wie wir gehört haben, so haben wir gesehen in der Stadt des Herrn der Heerscharen, in der Stadt unseres Gottes, Gott wird sie auf ewig befestigen. Selah. Psalm 48,4-8.
Die Fürsten oder Könige waren bei Belsazars Fest versammelt, tranken den Wein Babylons und fassten die heiligen Gefäße des Heiligtums Gottes an und betrachteten sie, als sie von Furcht ergriffen wurden, wie es durch Belsazars Schrecken dargestellt wird, als die Schrift an der Wand erschien. Belsazars Schrecken löste eine sich steigernde Angst aus, die durch eine Frau in Geburtswehen dargestellt wird, und die Stunde aus Offenbarung 11 führt in Kapitel 12, wo das Banner als eine Frau dargestellt wird, die im Begriff ist, zu gebären. Die erste Wehe ist die Schrift an der Wand des Festsaals. Die Furcht wird verursacht durch den Ostwind des Islam, der die Schiffe von Tarsis zerbricht. Im Bankettsaal Belsatzars trinken 1000 Herren den Wein Babylons, der die Durchsetzung des Sonntags symbolisiert. Zu dieser Zeit beginnt Nebukadnezars Orchester zu spielen, während Belsatzar die Schmuckstücke des Heiligtums hereinbringen lässt. Die Hure von Tyrus beginnt zu singen und das abtrünnige Israel beginnt, um Nebukadnezars goldenes Götzenbild zu tanzen. Doch die Feier wird vom Ostwind gesprengt, der das dritte Wehe, das schnell kommt, und die siebte Posaune ist. Wenn der Islam die Feier sprengt, sind die Nationen erzürnt. Sie sind erzürnt, denn die Schiffe von Tarsis, das Symbol der wirtschaftlichen Struktur des Planeten Erde, werden dann mitten im Meer versenkt.
Tarshish war dein Händler wegen der Menge aller Arten von Reichtum, mit Silber, Eisen, Zinn und Blei handelten sie auf deinen Messen. Javan, Tubal und Meshech, sie waren deine Händler, sie handelten auf deinem Markt mit Menschen und Gefäßen aus Bronze. Die vom Hause Tobama handelten auf deinen Messen mit Pferden und Reitern und Maultieren. Die Männer von Dedan waren deine Händler, viele Inseln waren die Ware deiner Hand, sie brachten dir als Geschenk Elfenbeinhörner und Ebenholz. Syrien war dein Händler wegen der Menge der von dir gefertigten Waren, sie handelten auf deinen Messen mit Smaragden, Purpur und Stickwerk und feinem Leinen und Korallen und Achat. Juda und das Land Israel, sie waren deine Händler, sie handelten auf deinem Markt mit Weizen von Menit und Panak und Honig und Öl und Balsam. Damaskus war dein Händler wegen der Menge der von dir gefertigten Waren, wegen der Menge allen Reichtums, mit dem Wein von Helden und weißer Wolle. Auch Den und Javan, die hin und her zogen, handelten auf deinen Messen, glänzendes Eisen, Kassia und Kalmus waren auf deinem Markt. Dedan war dein Händler mit kostbaren Decken für Wagen. Arabien und alle Fürsten von Kedar handelten mit dir mit Lämmern, Widdern und Böcken, in diesen waren sie deine Händler. Die Händler von Sheba und Rama, sie waren deine Händler, sie handelten auf deinen Messen mit dem Besten aller Gewürze und mit allen Edelsteinen und Gold. Haran und Kenne und Iden, die Händler von Sheba, Ashur und Chilmat, waren deine Händler. Diese waren deine Händler in allerlei Dingen, in blauen Kleidern und Stickwerk und in Truhen mit kostbarer Kleidung, mit Schnüren gebunden und aus Zedernholz gemacht, unter deinen Handelsgütern. Die Schiffe von Tarshish sangen von dir auf deinem Markt, und du wurdest erfüllt und sehr herrlich gemacht mitten in den Meeren. Deine Ruderer haben dich in große Wasser gebracht, der Ostwind hat dich mitten in den Meeren zerbrochen. Dein Reichtum und deine Messen, deine Waren, deine Seeleute und deine Steuermänner, deine Kalfater und die Händler deiner Waren, und alle deine Krieger, die in dir sind, und deine ganze Schar, die in deiner Mitte ist, werden am Tage deines Sturzes mitten in die Meere fallen. Hesekiel 27, 12, 26.
Die Schiffe von Tarsis sind das Symbol für die Wirtschaftsstruktur des Planeten Erde, und sie werden mitten im Meer vom Ostwind versenkt. Hesekiel teilt uns mit, dass dies am Tag deines Untergangs geschieht, und das Thema von Hesekiel Kapitel 27 ist das Klagelied über Tyrus.
Und das Wort des Herrn geschah abermals zu mir und sprach, nun, du Menschensohn, hebe ein Klagelied über Tyrus an, und sprich zu Tyrus, o du, die am Eingang des Meeres gelegen bist, die Händlerin der Völker für viele Inseln, so spricht Gott der Herr, o Tyrus, du hast gesagt, ich bin von vollkommener Schönheit. Hesekiel 27, 1-3.
Der Tag des Untergangs von Tyrus ist Gegenstand der Klage. Der Tag des Untergangs von Tyrus ist das Sonntagsgesetz, denn Tyrus ist ein Symbol für das Papsttum, dessen Gericht in der Stunde beginnt, in der die zweite Stimme aus Offenbarung 18 beginnt, die Menschen aus Babylon herauszurufen.
Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen getroffen werdet. Denn ihre Sünden haben den Himmel erreicht, und Gott hat ihrer Missetaten gedacht. Vergeltet ihr, wie sie euch vergolten hat, und zahlt ihr doppelt zurück nach ihren Taten, in den Kelch, den sie gefüllt hat, schenkt ihr das Doppelte ein. Wie viel sie sich verherrlicht und üppig gelebt hat, so viel Qual und Leid gibt ihr, denn sie sagt in ihrem Herzen, ich sitze als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Darum werden ihre Plagen an einem einzigen Tag kommen, Tod und Trauer und Hunger, und sie wird völlig mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist der Herr, Gott, der sie richtet. Und die Könige der Erde, die Unzucht mit ihr getrieben und üppig mit ihr gelebt haben, werden über sie weinen und wehklagen, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen, aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehend und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du mächtige Stadt. Denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute der Erde werden über sie weinen und trauern, weil niemand ihre Ware mehr kauft. Offenbarung 18, 4-11.
Das Wort, das im Buch Daniel fünfmal als Stunde verwendet wird, steht stets für eine Art von Gericht. Welche Art von Gericht gemeint ist, ergibt sich aus dem Kontext der betreffenden Passage. Im vierten Kapitel Daniels wird das Wort Stunde zuerst verwendet, um das Kommen des Gerichts anzukündigen, sei es das Untersuchungsgericht, das am 22. Oktober 1844 begann, oder das Vollstreckungsgericht, das mit dem Sonntagsgesetz beginnt. In beiden Fällen sind Untersuchungs- wie auch Vollstreckungsgericht fortschreitend. Das Vollstreckungsgericht über das Papsttum beginnt mit dem Sonntagsgesetz in den Vereinigten Staaten. Das markiert die Stunde, in der das Vollstreckungsgericht über das Papsttum beginnt, und diese Stunde ist die Stunde des großen Erdbebens der Offenbarung 11, wenn die zwei Zeugen, dargestellt durch Schadrach, Meschach und Abednego, in den Ofen geworfen werden, als das Banner, das als Hesekiels mächtiges Heer erhoben wird. Diese Stunde ist die, in der die Handschrift an Belsatzars Wand erscheint. Die Schiffe von Tarsis, die die Struktur der wirtschaftlichen Versorgungslinien des Planeten Erde darstellen, werden zu jener Zeit inmitten der Meere versenkt, und das versetzt die Kaufleute und Könige der Erde in Furcht, wie es durch Belsatzar dargestellt wird. In der Offenbarung, Kapitel 11, ist die Stunde der Zeitpunkt, an dem das dritte Wehe des Islam rasch herbeikommt, die siebte Posaune ertönt und die Völker zornig werden. Alle drei dieser Symbole weisen auf den Islam als das vorsehungsgemäße Werkzeug hin, dessen sich der Herr bedient, um die Tötung Belsatzars genau zu jener Stunde zu vollziehen. Belsatzar wurde von Feinden erschlagen, die heimlich durch die Tore in sein Königreich eindrangen, die leichtfertig offengelassen worden waren, so wie die Grenzmauer zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten leichtfertig offengelassen worden ist, während die Stunde des großen Erdbebens näher rückt. Die Heilung der tödlichen Wunde des Papsttums wird in den letzten sechs Versen von Daniel, Kapitel 11, dargelegt. In diesen Versen werden drei Hindernisse benannt, die überwunden werden, während die tödliche Wunde des Papsttums geheilt wird. Der König des Nordens überwindet auf seinem Weg zur höchsten Macht stets drei Hindernisse und zwar immer in der Reihenfolge, zuerst seinen Feind, dann seinen Verbündeten und schließlich sein Opfer. Als erster wurde der König des Südens besiegt, der die Sowjetunion, den letzten Feind Roms, darstellt, die 1989 hinweggefegt wurde. Das zweite Hindernis ist das herrliche Land, Roms Verbündeter, der für Rom die Sowjetunion besiegte, die Vereinigten Staaten, die in der Stunde, die wir jetzt betrachten, erobert werden. Danach steht das dritte Hindernis, dargestellt als Ägypten, für den Zeitpunkt, an dem das Papsttum die Kontrolle über sein Opfer, die Vereinten Nationen, übernimmt. Im Jahr 1989, als die Entsiegelung jener Verse stattfand und in der Folge das Verständnis jener Verse zunahm, wurde erkannt, dass das heidnische Rom, das päpstliche Rom und dann das moderne Rom in den letzten sechs Versen von Daniel, Kapitel 11, als der König des Nordens dargestellt, jeweils drei geografische Hindernisse überwinden mussten, bevor sie als Königreich etabliert wurden. Für das heidnische Rom wurden diese drei Hindernisse als drei Richtungen dargestellt.
Und aus einem von ihnen ging ein kleines Horn hervor, das überaus groß wurde, nach Süden, nach Osten und gegen das herrliche Land. Daniel 8,9.
Für das päpstliche Rom waren sie drei Hörner, die ausgerissen werden mussten.
Ich betrachtete die Hörner, und siehe, da kam unter ihnen ein anderes kleines Horn hervor. Vor ihm wurden drei der ersten Hörner mit der Wurzel ausgerissen, und siehe, in diesem Horn waren Augen wie die Augen eines Menschen und ein Mund, der große Dinge redete. Daniel 7,8.
für das moderne Rom, den König des Nordens, das in den letzten 6 Versen von Daniel 11 dargestellt wird, waren die 3 Hindernisse der König des Südens, das herrliche Land und Ägypten. Wie beim heidnischen Rom und beim päpstlichen Rom stellten die 3 Hindernisse geografische Hindernisse dar. Das moderne Rom, das in den letzten 6 Versen von Daniel 11 als König des Nordens dargestellt wird, musste 3 Mauern überwinden, und bei der ersten Mauer gab es eine philosophische Mauer, die zur selben Zeit entfernt wurde, als eine buchstäbliche Mauer abgebaut wurde. Im Jahr 1989, als der König des Nordens die Sowjetunion, den König des Südens, zu Fall brachte, wurde die philosophische Mauer des Eisernen Vorhangs entfernt, während die Berliner Mauer abgebaut wurde. In der Stunde des Gerichts Belsazars, wenn die Schrift an der Wand steht und seine Feinde heimlich durch die unbewachten Tore eindringen, wird die philosophische Mauer der Trennung von Kirche und Staat entfernt, während der Islam des dritten Wehes heimlich durch die unbeaufsichtigte Mauer an der Südgrenze des herrlichen Landes eingedrungen ist. Wenn Ägypten, das die Vereinten Nationen repräsentiert, erobert wird und die philosophische Mauer der nationalen Souveränität beseitigt wird, während jede Nation gezwungen wird, die eine Weltregierung zu akzeptieren, die von der Hure von Tyre geleitet wird, wird zu jener Zeit ein Finanzcrash eintreten, der das Kriegsrecht und den Despotismus der letzten Tage herbeiführt. Es könnte sehr wohl etwas in einer Straße geschehen, die Wall Street heißt.
Gerade die Mitte, die jetzt so spärlich in die Sache Gottes investiert und selbstsüchtig zurückgehalten werden, werden in kurzer Zeit zusammen mit allen Götzen zu den Maulwürfen und den Fledermäusen geworfen werden. Geld wird bald ganz plötzlich an Wert verlieren, wenn sich die Wirklichkeit der ewigen Szenen den Sinnen des Menschen eröffnet. Welfare Ministry, 266.
Wir setzen unsere Untersuchung über Belsazar im nächsten Artikel fort.
Heute, wie in den Tagen des Elia, ist die Trennlinie zwischen dem gebotstreuen Volk Gottes und den Anbetern falscher Götter klargezogen. Wie lange schwankt ihr zwischen 2 Meinungen, rief Elia, ist der Herr Gott, so folgt ihm, wenn aber Baal, dann folgt ihm. 1 Kings 18:21. Und die Botschaft für heute lautet, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große. Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden haben den Himmel erreicht, und Gott hat ihrer Missetaten gedacht. Revelation 18:2-5. Die Zeit ist nicht mehr fern, in der die Prüfung über jede Seele kommen wird. Die Beachtung des falschen Sabbats wird uns aufgedrängt werden. Der Kampf wird zwischen den Geboten Gottes und den Geboten der Menschen sein. Diejenigen, die sich Schritt für Schritt den weltlichen Forderungen gebeugt und sich weltlichen Gebräuchen angepasst haben, werden sich dann den bestehenden Mächten fügen, statt sich Spott, Beleidigung, angedrohter Gefangenschaft und dem Tod auszusetzen. Zu jener Zeit wird das Gold von der Schlacke getrennt werden. Wahre Frömmigkeit wird deutlich vom bloßen Schein und Flitterwerk unterschieden werden. Mancher Stern, den wir ob seiner Helligkeit bewundert haben, wird dann in Finsternis erlöschen. Diejenigen, die sich den Schmuck des Heiligtums angelegt haben, aber nicht mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet sind, werden dann in der Schande ihrer eigenen Nacktheit erscheinen, Propheten und Könige, 187, 188.